Auenland FM.
Tolkiens Briefe. Ein Podcast mit Annika
und Tobias. Mit Spaß und Spürsinn Tolkiens Leben auf der Spur.
Einen wunderschönen guten Abendnachmittag, lieber Tobias.
Hallo Annika.
Es ist schon schön, dass es jetzt abends wieder länger hell ist.
Ja.
Aber umso irritierender, dass wir schon Abend haben. Irgendwie ist der Tag nur so dahin geflogen.
Tja, das passiert leider manchmal.
Irgendwie nicht nur manchmal. Aber schön, dass wir wieder zusammenkommen, um einen Brief zu besprechen.
Ja, und was für einen Brief?
Lang ist's her, leider. Wir sind irgendwie Menschen und werden krank. Naja, dir ging's zwischenzeitlich auch kurz. Nicht
aber
so gut.
Minimalistisch kurz.
Ja, im Vergleich zu mir auf jeden Fall. Wollen wir starten?
Here we go.
Möchtest du uns die Metadaten für den Brief präsentieren?
Ah, eine Übergabe. Natürlich möchte ich die Metadaten geben. Und zwar reden wir heute über den Brief Nr. 34, datiert auf den 13. Oktober 1938, einen Donnerstag, geschrieben aus der Northmore Road 20, Oxford, Adressat Stanley Unwin. Es gibt keine Einordnung, es gibt keine Zeichnungen, es gibt eine Fußnote und viele Auslassungen.
Eine Auslassung, oder?
Oder nicht? Zwei Punkte am Anfang und mittendrin nochmal.
Mittendrin auch?
Nee, du hast recht.
Okay.
Dann hatte ich wahrscheinlich beim Spicken nach dem... Nee, der nächste ist auch vollzählig. Ich hatte irgendwie zwei Auslassungen abgespeichert. Gut, dann eine Auslassung.
Okay, wunderbar.
Wie sieht's denn aus mit einer kurzen Einordnung, um uns mal wieder so ein bisschen auf Stand zu bringen? Wie alt ist Tolkien?
Tolkien ist nach wie vor 46 Jahre alt. Und wird das noch eine ganze Weile sein?
So viele Briefe nicht, noch ein.
Ja, gut. Naja, schauen wir mal.
Weiß ich.
Okay, noch ist er jedenfalls 46 Jahre alt. Und wir befinden uns grob anderthalb Monate nach dem letzten Brief.
Eine kurze Einordnung habe ich uns auch mitgebracht, wie immer präsentiert vom lieben Müdersorgentropf. Tolkien schreibt, dass er einen Monat lang sehr intensiv an der Fortsetzung vom Hobbit gearbeitet hat, den Herrn des Rings, und aktuell pausieren muss. Sein Freund Evie Gordon war mitten im Examen gestorben und Tolkien übernimmt dessen Arbeiten. Tolkien hofft immer noch, die Fortsetzung von Der Herr der Ringe Anfang, jetzt halt dich fest, 1939 abzuliefern. Tolkien stellt eine ältere Äußerung klar und schreibt, dass aktuelle Ereignisse einen gewissen Einfluss auf die aktuelle Geschichte hat, aber keine Allegorie darstellt, wie es in einem Brief behauptet wird.
In einem Brief wird behauptet, der Herr der Ringe sei eine Allegorie, da gerade erst noch geschrieben wird. Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich auch. Wie gesagt, muss gestehen, ich habe es jetzt nicht nochmal Korrektur gelesen, was Thomas da geschrieben hat, aber ich vertraue Thomas da blind.
Er hat schon recht, es ist nur ein bisschen missverständlich vielleicht so in dem Zusammenhang. Aber wir kommen da schon noch hin. Zunächst aber, lieber Tobias, das Wetter.
Das Wetter am 13. Oktober 1938 in Oxford. Mild, feucht und sehr britisch. Die Temperaturen klettern auf angenehme 18,3 Grad, hier schon fast ein bisschen zu warm, und fielen nachts auf nur noch 12,2 Grad. Ideales kurzrose T-Shirt-Wetter, wenn ihr mich fragt. Und macht damit keinen Versuch, irgendwen mit Frost zu erschrecken. Dafür gab es einen ganzen Millimeter Regen, also 1 Liter pro Quadratmeter, genug, um offiziell als nasser Tag durchzugehen, aber nicht genug für dramatische Zeitungsüberschriften. Die Sonne schaut ganze 0,7 Stunden vorbei, vermutlich nur kurz, um zu prüfen, ob noch alles grau genug ist. Unterm Strich ein herbstlicher Oxford-Tag mit Mantel, optional, aber schirmklug Wetter, stilvoll gedämpft, leicht feucht und mit genau der Menge Sonne, die man in England als immerhin verbuchen darf.
Vielen Dank.
Bitte.
Das war sehr schön. Ich finde, du bist ein richtig toller Wetterfrosch. Hat man dir das schon mal gesagt?
Quack. Ja, dann lass uns jetzt mal long time ago in den Brief bringen.
Ja.
Einen Körper in den Brief.
Einen Körper in den Brief?
Ja.
Ich würde das wörtlich nehmen und einfach gleich zitieren.
Oh, ja, gleich irgendwie die, gleich aus den Vollen schöpfen hier.
Ja, natürlich. Weißt du, jetzt haben wir so lange nichts mehr aufgenommen, jetzt bin ich total auf Entzug. Okay, was hältst du denn davon? Also der Brief startet ja neben der Grußformel, dem ist der Unwin gleich mit einer Auslassung. Das heißt, wir wissen nicht, was da alles drin stand.
Ja.
Vermutlich vielleicht so Anfangshöflichkeiten.
Oder halt nochmal auf Evie Gordon eingehend. Wobei, da geht er ja später eigentlich drauf
zu. Da geht er später drauf ein.
Da fällt wirklich über seine Krankheitssituation.
Ja, oder ich hoffe, es geht Ihnen gut.
Weil er startet ja auch, und vielleicht das sollten wir, finde ich, ist wichtig in dem Zusammenhang, es ist eine Auslassung, die nicht mit einem Zeilenumbruch endet.
Mhm.
Also es ist wahrscheinlich innerhalb des Gedankenbereichs
des
Themenbereichs, in dem wir uns jetzt befinden, wo du ja jetzt auch zitieren möchtest.
Ja.
Ist also nicht ein, hier, es gab irgendetwas, er hat über die Margariten im Garten und dem Schneckenbefall gesprochen.
Ja.
So ein neuer Gedanken, dann macht Tolkien ja auch ganz gerne einfach nur einen Absatz und fängt dann mit dem nächsten Thema an.
Ja.
Und dadurch, dass es hier direkt die Auslassungspunkte sind und dann sofort eben, also am Anfang eines Satzes stehen, gehe ich davon aus, dass wir hier wirklich, Scala und Hermann haben auch nichts dazu geschrieben, dass es da einfach wirklich um die Erkrankung und die Situation in den letzten im letzten Monat ging.
Ja. Kann sein. Ich könnte mir auf der anderen Seite, um ein kleines Gegenargument mit reinzubringen, auch vorstellen, dass es vielleicht schon ein neuer Absatz gewesen wäre, aber dass man halt einfach, dann hätte man ja eine ganze Zeile nur für diese vier Auslassungspunkte gehabt und dann hast du ja wieder eine komplette Zeile verloren im Gesamtwerk. Und wenn sie ja teilweise Zeug kürzen, weil wirklich einfach Platznot herrscht, könnte ich mir halt auch vorstellen, dass man darauf verzichtet hat, dass man eine einzelne Zeile nur für die Auslassungspunkte macht. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich verstehe schon.
Aber wahrscheinlich werden wir auch das
nie erfahren.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen.
Ja gut, dann leg los.
Dann lege ich los mit dem englischen Original. Tolkien schreibt, Zitat, I have worked very hard for a month, in the time which my doctor said must be devoted to some distraction, on a sequel to The Hobbit. It has reached chapter 11, though in rather an illegible state. I am now thoroughly engrossed in it, and have the threads all in hand, and I have to put it completely aside, till I do not know when. Zitat Ende.
Und übersetzt wurde es wie folgt, Zitat, ich habe einen Monat lang in der Zeit, wo ich mir auf Anraten der Ärzte etwas Zerstreuung gönnen muss, sehr hart an einer Fortsetzung zum Hobbit gearbeitet. Sie ist bei Kapitel Römisch 11 angelangt, allerdings in ziemlich unleserlichem Zustand. Ich gehe nun ganz darin auf und habe alle Fäden in der Hand und muss sie vollständig beiseite schieben, bis weiß ich wann. Zitat Ende.
Nicht bis weiß ich nicht wann? Okay.
Also hier steht wirklich, bis weiß ich wann.
Aha. So nach dem Motto, was weiß denn ich? Wahrscheinlich. Okay. Dankeschön. Ja, Tolkien hat also alle Fäden in der Hand. Kein Problem, diese Geschichte geht komplett nach seinem Willen. Das werden wir uns mal merken. Das taucht bestimmt nie wieder auf, dass dem anders.
Ja. Vor allem ist es ja noch komplett konträr zu dem, was er im letzten Brief geschrieben hat.
Ja, total.
Und ich weiß halt, so ein kleiner Spoiler aus der letzten Tollcast-Folge.
Ja.
Wo wir mal gucken, was passierte heute in Tolkiens Leben.
Ja.
Wo dann halt auch ein Brief besprochen wurde, wo halt ziemlich klar ist, dass auf einmal ein Charakter auftaucht, der einfach da war, den er nicht thematisieren wollte, den er auch nicht braucht. Wenn du nicht nur von deinem Vater, sondern auch von deinem Schöpfer gedisst wirst, da hat man schon als Pfarrer mir nicht leicht.
Oh, der Arme. Aber ich bin sehr froh, dass er es trotzdem ins Buch geschafft hat.
Ja.
Aber auch krass, ne? Gerade, okay. Das Fass machen wir jetzt nicht auf.
Auf den Brief werden wir ja noch irgendwann kommen. Ich weiß doch gerade nicht mehr, welche Nummer es genau war.
Auf jeden Fall ein bisschen später, als wo wir jetzt gerade sind.
Weil an Faramir ist zu diesem Zeitpunkt bei Kapitel 11 ja noch nicht zu denken.
Er ist auf jeden Fall in diesen anderthalb Monaten gut weitergekommen. Ne? Beim letzten Mal, da war er ja noch bei, finde ich das jetzt gerade auf die Schnelle? Ach, es wäre auf derselben Seite gewesen. Kapitel 7. Jetzt ist er vier Kapitel weiter.
Jein. Also zahlenmäßig gebe ich dir recht, aber er hat so viel umgeschmissen und,
ja,
und neu geschrieben. Also da, ich wollte einfach nur sagen, es ist viel mehr am Herrn der Ringe passiert, als nur in ganz großen Anführungszeichen diese paar Kapitel. Das wollte ich einfach nur sagen. Es sind nicht nur Kapitel 8, 9, 10, 11, sondern teilweise ist, glaube ich, 1, 2 und 3 komplett überarbeitet, neu geschrieben worden.
Auch in der Zeit schon?
Auch in der Zeit jetzt, ja.
Ja, cool. Ja, also so oder so, er hat sehr viel Arbeit reingesteckt in diesen anderthalb Monaten. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Und er schreibt ja selber, ne? Er ist ganz und gar irgendwie drin aufgegangen und ist jetzt voll dabei. Und jetzt muss er es halt zur Seite legen. So. Ja. Tut mir schon irgendwie sehr leid. Er sagt ja dann auch, also weiter geht's dann damit, dass er dann eben auch erklärt, warum er da jetzt nicht mehr dran arbeiten kann. Oder hast du noch was zum Zitat?
Nö, also ich glaube, da ist
alles gesagt.
Ja.
Genau, also er schreibt dann eben weiter, dass selbst die Weihnachtsferien überschattet werden, dadurch, dass eben sein Freund Evie Gordon gestorben ist und er seine Examina übernommen hat und die halt einfach fertig werden müssen.
Ja.
Und dann kommt das, was uns bei der Zusammenfassung vorhin schon aufhorchen hat lassen, nämlich Tolkiens Hoffnung, dass er vielleicht bis Anfang nächsten Jahres fertig sein dürfte, sodass er Anwen was vorlegen kann.
Ja, auch da ist natürlich jetzt die Frage, das weiß ich nicht, inwieweit da wirklich um das fertige Werk geht.
Mhm.
Oder ob er nicht sagt, er hat halt einfach eine Geschichte, die in sich schon mal stimmig ist und mehr als nur diese ersten Kapitel, die er geschickt hat, nach dem Motto, dahin geht die Reise. Weil ich glaube, Alan und Anwen weiß halt zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht wirklich viel über die Story. So, darum bin ich mir gerade nicht sicher. Was ist deine Meinung dazu? Meint er mit Anfang 39 wirklich das komplette Buch oder was sie mal vernünftig schon mal für den Einstieg lesen können?
Ich glaube, dazu müssten wir den Satz einmal zitieren, um das auseinandernehmen zu können, weil sonst reden wir um den heißen Brei herum. Aber es ist ja nur ein Satz, von daher. Im Englischen steht hier, Zitat, "But I still live in hopes that I may be able to submit it early next year." Zitat Ende.
Zitat. "Aber ich mache mir immer noch Hoffnung, dass ich Ihnen die Geschichte bis Anfang nächsten Jahres vorlegen kann." Zitat Ende.
Okay, spannend, dass das mit die Geschichte übersetzt wurde, weil hier heißt es nur it.
Ja.
Submit it.
Darum war ja so.
Weil submit, also vorlegen oder einreichen oder wie man es jetzt genau übersetzen möchte, heißt ja erstmal nur, da hast du was.
Ja.
Die Geschichte impliziert für mich, das komplette Ding ist fertig, inklusive Ringvernichtung, Auenlandbefreiung. Keine Ahnung, ob er das da zu dem Zeitpunkt schon geplant hat. Ich glaube ja nicht, dass Tolkien das alles schon so komplett, oder es gibt keine Aufzeichnungen, keine Quellen, die in irgendeiner Form belegen würden, dass Tolkien so komplett alles ausgeplottet hatte. Deswegen gehen wir an sich so auch in der Forschung nicht davon aus. Aber heißt ja nicht, dass bei irgendeinem Umzug nicht irgendwas verloren gegangen sein könnte, wo Tolkien diesen Masterplan aufgeschrieben hätte. Aber ja, klingt in seinen Briefen jetzt nicht so unbedingt. Insofern glaube ich schon, dass an deiner Vermutung was dran ist, dass er halt einfach diese Hoffnung äußert, Anwen irgendwie etwas Leserliches vorlegen zu können.
Ja, wie gesagt, wenn ich das nach dem Deutschen gehe, ist es halt die Geschichte und damit halt die komplette Geschichte
das
eigentlich
für Ding,
mich.
Das ganze Ding, ne? Kann natürlich auch sein, dass er zu dem Zeitpunkt davon ausgeht, okay, ist jetzt bei Kapitel 11, die Geschichte hat vielleicht so 20, 30 Kapitel, ne? Ist ja schaffbar in den paar Monaten, wenn er weiter so gut vorankommt. Allerdings schreibt er ja, er kommt eben gerade jetzt dann in nächster Zeit nicht mehr dazu.
Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass gerade das nächste Trimester das Michaelmas-Term begonnen hat,
Oktober,
hat, er noch Arbeiten korrigieren muss und dass er jetzt die Auszeit natürlich genutzt hat, die ihm der Arzt verordnet hat. Allerdings jetzt nicht wirklich zur Erholung, sondern zum Abarbeiten. Kommt mir irgendwie bekannt vor.
Ja, wobei das ja vielleicht auch eine Form von Erholung ist, wenn du dich dem widmen kannst, was dir wirklich Freude bereitet, ne? Und er schreibt ja, das ist ja das Zitat, was wir eingangs vorgelesen haben, er schreibt ja, dass der Arzt ihm verordnet hat, dass er sich ablenkt. Also ne, Distraction wurde ihm angeordnet. Und das ist es ja. Und beschäftigt sich ja eben nicht mit Arbeit und Sorgen und was weiß ich, Geldnöten und Co.
Ja.
Naja, kann man jetzt auslegen, wie man mag. In welcher Form auch immer er was auch immer vorlegen möchte, Anfang nächsten Jahres, geht er dann im nächsten Absatz auf den letzten Brief ein, den wir hatten, nämlich den an C.A. Firth. Und da habe ich mir auch gedacht, weil das einfach so prägnant ist, ob wir das auch eben zitieren.
Mhm.
Also direkt im Anschluss heißt es dann, Zitat, "When I spoke in an earlier letter to Mr. Firth of the sequel getting out of hand, I did not mean it to be complimentary to the process. I really meant it was running its course and forgetting children and was becoming more terrifying than The Hobbit. It may prove quite unsuitable." Zitat Ende.
Zitat: "Wenn ich in einem früheren Brief an Mr. Firth davon gesprochen habe, dass mir diese Fortsetzung aus der Hand gerät, so war dies nicht als schmeichelhafte Aussage über den Fortgang gemeint. Ich meinte vielmehr, dass die Geschichte ihren eigenen Verlauf nimmt, dass die Kinder darin vergessen werden und dass sie beängstigender wird als der Hobbit. Es kann sein, dass sie sich als ganz ungeeignet erweist." Zitat Ende.
Spannend, oder? Also ich habe das gelesen und dachte mir so, was war denn bitte in Stanley Unwins Brief? Gab es einen Brief von Stanley Unwin, der zwischen dem von Tolkien an Firth vor anderthalb Monaten und diesem hier steht? Vielleicht hast du da in der historischen Einordnung was für uns. Aber da dachte ich mir so, wieso geht er jetzt hier nochmal auf sein, was er Firth geschrieben hatte, ein? Will er das irgendwie gerade rücken? Ne? Also so, warte mal, so war das nicht gemeint.
Wie häufig hast du jemandem etwas geschrieben, weißt, dass Leute in Kontakt sind und denkst dem Nachgang,
ups,
das hätte man jetzt auch falsch verstehen können.
Ja.
So, und Tolkien möchte halt einfach auch wahrscheinlich, ich meine, er spricht ja schon mit dem Inhaber jetzt.
Mhm.
Also es ist ja nochmal eine andere Ebene im Vergleich zu Gespräch mit Firth.
Ja.
Und wenn, wir wissen ja auch nicht, leider ist nicht übermittelt, was Alan ihn schreibt, Stanley ihm schreibt. Es kann ja sein, dass er da irgendwie was geschrieben hat nach dem Motto so, was bedeutet das? Ist das? Oder dass er einfach prophylaktisch sagt, so hör zu, das ist, und er ist ja auch in einer gewissen Bringschuld, oder er fühlt sich in einer Bringschuld, indem er ja auch behauptet oder die These aufstellt, hoffentlich Anfang nächsten Jahres kann ich Ihnen was schicken.
Ja.
Und möchte das relativieren, weil er vielleicht auch die Fälle davon schwimmen sieht und sagen, ja, okay, wenn du jetzt nicht aus dem Arsch kommst, dann stampfen wir das Projekt einfach ein.
Wobei er ja eben schreibt, also dass das gerade Rücken oder das Richtigstellen von Tolkien ist ja, es wurde ja offensichtlich irgendwie positiv aufgenommen oder als Kompliment oder als, ne, irgendwie, wie sagt,
schmeichelhafte Aussage.
Genau. Und das relativiert er ja hier.
Stimmt.
Also insofern hatte ich jetzt eher gedacht, dass Anwen vielleicht sowas geschrieben hat oder Firth oder wer auch immer. So, ach ja, das klingt ja richtig nett, dass dir das so aus der Hand gleitet und er jetzt sagt, das war nicht nett gemeint.
Ja, aber er schrieb doch auch im letzten Brief, das ist merklich älter ist, also dann die Geschichte.
Und dass es halt keine gute Nachtgeschichte mehr sei.
Ja.
Ne, das war doch das im letzten Brief. Und hier wiederholt er das ja jetzt eigentlich dann im nächsten Absatz.
Ja, oh, Lala, lass uns das mal machen.
Jetzt
zitier mal aus einem früheren Brief. Also jetzt Zitat aus Brief 33 vom 31. August 1938 von Tolkien an C.F. Firth. Zitat, aber es ist keine gute Nachtgeschichte. Zitat Ende.
Sehr schön. Also aus früheren Briefen zitieren, das machen wir aber aus zukünftigen nicht.
Weil die letzten, die haben wir ja schon thematisiert.
Mhm.
Und für die Zukunft fehlt uns ja vielleicht der Kontext oder mir der Kontext. Also du kannst ja sagen, da steht was drin.
Genau.
Aber wir wissen ja häufig, einen einzelnen Satz aus dem Kontext gerissen kann etwas komplett anderes bedeuten.
Ja, absolut. Auch hier kann man es jetzt ohne die Einordnung so oder so lesen. Genau, weil nach dem Zitat, möchtest du weitermachen?
Nee, mach du mal gerade. Ich weiß nämlich nicht, worauf du hinaus möchtest.
Ach so, ich wollte darauf hinaus, dass dann halt nach dem, was wir jetzt vorgelesen haben, wo er sagt, ne, dass es irgendwie unheimlicher wird und irgendwie so die Kinder in der Geschichte vergessen wurden oder die Leser, die lesenden Kinder wurden vergessen, so. Und dann geht er jetzt, schreibt er halt eben weiter und erklärt das sozusagen, ordnet das ein, dass es eben erwachsener ist und dass seine eigenen Kinder, die das ja kritisieren oder also rezensieren, wie auch immer, eine Kritik dazu geben, ja auch älter sind. Also er schreibt im Prinzip eins zu eins das, was er dem Firth im letzten Brief geschrieben hat.
Ja, aber ich finde, ich habe gerade jetzt mal, weil ich sie Gott sei Dank bei mir auf einer Seite habe.
Ich auch.
Bei Firth ist es wirklich sehr kurz gehalten.
Ja.
Yeah. Hier an Allen und Unwin ist ja irgendwie so doppelt bis dreimal so lang der Satz.
Mm.
Und das ist halt faszinierend. Aber ja, du hast recht, es ist vom Inhalt her eins zu eins das, was er vorher Firth geschrieben hat. Es ist es aber natürlich auch so, ich kenne das von mir selbst, gerade so in Bezug auf, wenn ich einen Vortrag halte oder vorbereite, oder wie wir es ja auch bei der DNB hatten, wir wussten irgendwann nicht mehr, haben wir das jetzt schon zu dem gesagt, haben wir das zu dem gesagt und
ja,
Co.
Stimmt.
Wir wissen also nicht, mit wie vielen Menschen Tolkien davon schon darüber gesprochen hat.
Mhm.
Ne, vielleicht ist C.S. Lewis mit seinen Kindern vielleicht so oder so. Und es liegen anderthalb Monate dazwischen. Ich will nicht sagen, dass er vergesslich ist, aber vielleicht sagt er, wenn ich hier eh schon schreibe, dann schreibe ich halt einfach nochmal so alles drunter.
Ja.
Und hat überhaupt nicht mehr auf den Schirm. Und dachte, vielleicht hätte mit C.S. Lewis drüber gesprochen.
Ja. Also, ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Zum einen ist es ja so, dass Tolkien vermutlich, davon müssen wir jetzt einfach ausgehen, aber es sind sehr, sehr, sehr viele Briefdurchschläge. Er hat immer mit so Durchschlagpapier gearbeitet, erhalten. Also, er konnte, weiß nicht, ob schon zu diesem Zeitpunkt, aber konnte relativ gut nachvollziehen, was er wem wann geschrieben hat. Ob das jetzt hier so ist, weiß ich nicht. Insofern kann ich mir das schon auch vorstellen. Also ich kenne das auch, dieses Gefühl, wenn man immer wieder über die gleiche Sache berichtet mit verschiedenen Leuten, weiß man irgendwann gar nichts mehr, wie du gerade gesagt hast. Und vielleicht will er auch nicht unbedingt davon ausgehen müssen, dass Firth das eins zu eins so weiterträgt oder halt Unwin den Brief zeigt oder wie auch immer. Also er kann ja auch davon ausgehen, dass die beiden, auch wenn sie halt gemeinsam an einem Projekt irgendwie involviert arbeiten, nicht beide alles austauschen. Und insofern ist es dann vielleicht ja auch nochmal so eine Rückversicherung. Ne? Ich habe das auch dem Chef geschrieben. Und wenn der jetzt nicht interveniert und sagt, halt stopp, das will ich nicht, selber schuld. Weil im nächsten Satz sagt er dann, er wird das beurteilen müssen. Also Unwin, ne?
Ja.
Und damit gibt er ja auch so ein bisschen, finde ich, so die Verantwortung ab. So, er sagt halt so, ja, hier, das ist mir irgendwie aus der Hand geraten. Obwohl er ja eingangs erwähnt hat, er hat alles unter Kontrolle. Aber dass es halt eben viel dunkler und erwachsener und so geworden ist.
Ja, aber jetzt bin ich mir gerade, sagt er eben nicht, dass es aus der Hand gelaufen ist.
Er sagt das, also als er Mr. Firth geschrieben hat, dass es ihm aus der Hand geraten sei, meinte er das nicht schmeichelhaft. So. Also irgendwie fängt er das hier gerade in diesem Brief, glaube ich, wieder ein. Ist so mein Eindruck, ne? Dass er, eingangs sagt er ja, ich habe alle Fäden in der Hand, um das vielleicht auch so ein bisschen, du hattest das doch vorhin so toll auf den Punkt gebracht, da meintest du doch, man hat was gesagt oder geschrieben und denkt sich dann später, vielleicht sollte ich das lieber nochmal irgendwie einordnen. Und dem Chef, dem Inhaber schreibt da jetzt, hör zu, ich habe alles unter Kontrolle. Als ich deinem Mitarbeiter geschrieben habe, dass es mir aus der Hand gerät, meinte ich das zwar nicht nett, aber dass du halt einfach Bescheid weißt, es ist halt viel dunkler geworden und ist jetzt vielleicht nicht mehr so kindgerecht. Und schreibt er hier auch, es ist jetzt vielleicht komplett unbrauchbar. Aber das wirst du beurteilen müssen. Also er gibt so ein bisschen die Verantwortung ab und sagt so, ja hier, das ist der Stand der Dinge. Bin bei Kapitel 11, aber du wirst beurteilen müssen, Anfang des Jahres, wenn ich dir was vorlegen kann, ob das überhaupt taugt. Also da ist schon auch immer noch so viel Zweifel, finde ich, von Tolkiens Seite drin.
Okay.
Liest du das gar nicht raus? Wie liest du das denn?
Er ist ein alter, verwirrter Mann und er schreibt halt einfach nochmal die Sachen, die er vorher auch nochmal geschrieben hat.
Okay.
Also ich tue mich da schwer, da jetzt mehr rein zu interpretieren. Aber es heißt ja nicht, dass ich recht habe oder du recht habe, sondern ich lese das hier einfach nur nicht raus.
Ja, okay.
Und dann zum Schluss des Briefes geht er dann nochmal auf im Prinzip das Thema ein, was du nachher in aller Ausführlichkeit thematisieren wirst, nämlich auf die Finsternis der heutigen Tage.
Ja.
und die durchaus Einfluss auch auf die Geschichte nehmen. Da würde mich echt mal interessieren, inwieweit sie dann Einfluss genommen haben. Also da müsste man wirklich mal wieder eine Reise nach Milwaukee machen.
Ans Manuskript.
Ich glaube, also ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, es ist auch das erste Mal, dass Tolkien das Wort Allegorie in den Briefen, die veröffentlicht wurden,
ja,
aufs Papier schreibt.
Ich habe es mir fett unterstrichen in meiner Ausgabe.
Weil Tolkien besteht jetzt schon drauf, am 13. Oktober 1938, Oxford, Northmorrow 20. Zitat, allerdings ist es keine Allegorie. Zitat Ende.
Punkt. Und im Original heißt es, Zitat, though it is not an allegory. Zitat Ende. Und es ist so in, ist es bei dir auch in so Anführungszeichen?
Ja.
Ja, bei mir auch. Also das Wort Allegorie ist in Anführungszeichen. Da bin ich auch nochmal echt richtig gestolpert jetzt in der Vorbereitung. Also als ich die Briefe zum ersten Mal vor Urzeiten gelesen habe, und das sind jetzt nicht unbedingt die Briefe, mit denen ich mich dann später für meine eigene Forschung beschäftigt habe, da ist mir das irgendwie so gar nicht, dachte ich so, ja okay, gut, weiß ich nicht, ob ich mir da überhaupt irgendwas gedacht habe. Oder ob ich mir gedacht habe, ja toll, jetzt schreibt er einfach das Gleiche nochmal wie sein Mitarbeiter im letzten Brief. Und da dachte ich so, holla, das ist früh, das hat er jetzt schon mit der Allegorie kommt.
Ja.
Und dann ordnet er das aber ja auch wiederum ein, ne?
Das fand ich nämlich cool.
Ja.
Dass wir auch mitkriegen, das ist wahrscheinlich auch mit so einem Grund, noch so ein Pluspunkt, warum dieser Brief auch in der Ausgabe drin ist. Weil er mittlerweile auch aus Amerika Post kriegt, wo er um eine alliterative Darlegung der Allegorien des Hobbits gebeten wird.
Es scheint ihn aber irgendwie da schon nicht zu passen, oder? So wie er das formuliert. Also ich finde, das ist so ein, ich lese das so ein bisschen stichelnd, diesen Zusatz.
Ja, und dann ist der Brief auch eigentlich schon vorbei.
Ja, dann heißt es noch yours sincerely und das war's.
Also an und für sich kein wirklich langer, großer, tief eingehender Brief.
Ja, nicht so wirklich
spektakulär. Wobei, was du vielleicht vergessen haben, weil wir es natürlich schon wissen.
Ja.
Aber unter dem Gesichtspunkt, dass die Folgen auch mehr oder weniger für sich alleine stehen sollen.
Mhm.
Wer hat ja erwähnt, dass es eine Fußnote gibt.
Ach ja, genau. Sehr gut.
Und da einfach nur der Vollständigkeit halber, warte, wir sind jetzt Brief, genau, 34, gibt's eine Fußnote zu Evie Gordon, Tolkiens Mitarbeiter oder Kollege bei der Oscar unter anderem und enger Freund, aber auch hier in dem Buch steht halt eben Kollege zu Sir Gawain and the Green Knight. Aber wir wissen ja natürlich, dass Evie Gordon viel mehr war als so ein Arbeitskollege. Und da wird es in diesem Brief im Prinzip drauf eingegangen mit einer Fußnote, weil die anderen Sachen ja im letzten Brief und Co. fehlen.
Genau, das hat er ja da nicht erwähnt, was ihn da so niederdrückt, ne?
Ja, oder hatte das in Briefen, die nicht abgedruckt wurden, aber jetzt erfährt die lesende Person bei Brief 34 über die Fußnoten.
Ja.
Auch nochmal zwei Eckdaten zu Evie Gordon. Also A, ja eh, dass Evie Gordon während der Prüfungsphase verstorben ist, als auch nochmal eine kleine Fußnote.
Und halt auch, auf wen genau es sich bezieht, weil im Brief selber schreibt Tolkien ja nur von meinem Freund Gordon, also er erwähnt keinen Vornamen. Da gäbe es ja dann auch mehrere, die vielleicht in Frage kommen könnten.
Ja.
Insofern ist das schon ganz gut, dass das da halt auch mit einer Fußnote dann seitens Carpenter nochmal aufgelöst wird. Ja, das ist doch eine super Überleitung zu den Personen im Brief. Oder möchtest du zur Analyse noch was sagen?
Ich glaube, jetzt ist mir nur gerade beim Zugklappen noch einmal drüber blicken. So, oh, Moment, da ist noch eine Eins.
Ja, mir wäre das jetzt durchgegangen.
Ja, dann hätten wir hier wieder Briefe, tonnenweise Briefe bekommen.
Genau. Die erwähnten Personen im Brief sind uns tatsächlich keine neuen Namen dieses Mal. Ja. Kein einziger. Und zwar fangen wir wie immer mit der adressierten Person an. Das ist Stanley Unwin. Wird zuerst erwähnt in Brief Nummer 9 und ist, wie wir jetzt auch in dieser Folge schon öfters gesagt haben, der Chef vom Verlagshaus George Allen & Unwin, der unter anderem die Werke von Tolkien veröffentlicht hat.
Ah, ich wusste, den Namen habe ich schon irgendwo mal gehört.
Ja, gell? Genau, dann haben wir Eric Valentine Gordon. Den hatten wir in der letzten Folge auch schon bei den erwähnten Personen. Eric Valentine Gordon abgekürzt E.V. Gordon, hat gelebt von 1896 bis eben 1938. Er war kanadischer Philologe und Tolkiens Nachfolger auf dem englischen Lehrstuhl der Uni in Leeds. Und gemeinsam gründeten sie dort den Viking Club, in dem altisländische Sagas gelesen und originelle angelsächsische Lieder erfunden wurden. Sie haben zusammen altenglische Literatur übersetzt und bearbeitet, wie etwa Sir Gawain and the Green Knight, was du ja schon bei Carpenter in der Fußnote erwähnt hattest. Das ist eigentlich so das, wofür die beiden am bekanntesten sind in ihrer Zusammenarbeit.
Ja,
die erste Erwähnung von Gordon ist in Brief Nummer 6, also schon sehr früh. Dann wird ein Mr. Firth erwähnt, das ist natürlich Charles Arthur Francis Firth, der zuerst in Brief Nummer 10 erwähnt wird und Mitarbeiter im Verlag Allen & Unwin ist. Und dann gibt's noch die Erwähnung My Owned Children, womit natürlich Tolkiens Kinder gemeint sind. Wie immer wissen wir nicht, ob er wirklich alle 4 Kinder meint, aber diese sind John Francis Royal Tolkien, erste Erwähnung in Brief Nummer 8c, Michael Hilary Royal Tolkien, erste Erwähnung in Brief 8c, Christopher John Royal Tolkien, Brief Nummer 7, erstmals erwähnt, und Priscilla Mary Ann Royal Tolkien, erste Erwähnung in Brief Nummer 8b. Ja, also das sind Tolkiens Kinder. Und mehr Erwähnungen habe ich nicht gefunden, zumindest keine Person.
Ja. Mehr gibt's also nicht.
Dein Fazit?
Wie wär's mit einer historischen Einordnung von dem Fazit?
Ja, gut, ich dachte, wir überhüpfen das mal.
Du hast ja was bei dir überlegt dieses Mal?
Ja, ich habe mir mal Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, ob es zu einem guten Ergebnis führen wird. Aber wir haben sehr, sehr viele kleinteilige Ereignisse, die alle mit einem Thema zu tun haben, die ich jetzt versucht habe, zusammenzuführen, damit wir uns nicht immer abwechseln und man zwischendurch dann doch den Faden verliert. Wann geht's denn bei dir los? Vielleicht können wir meins...
Am 1. September.
Sehr gut. Weil dann fang doch du gerne an, dann kann ich mein Thema so ein bisschen vielleicht einbetten und dann ist es nicht ganz so duster.
Ja, und hier muss ich einfach mal ein großes Lob an Scan und Hammond aussprechen und habe jetzt einfach mal den Text genommen und ins Deutsche übersetzt und ein bisschen gekürzt und zusammengefasst, um so die Quintessenz herauszunehmen, weil Tolkien war vom 1. bis 15. September 1938 mit der Familie im Urlaub in Sidmouth. Da hatten wir es ja schon drüber. Da hat auch Talander im Discord schon gespoilert.
Stimmt, da war was.
Ja, Tolkien kann, wie wir auch hier erst in dem Brief erfahren haben, im großen und ganzen Umfang Herrn der Ringe arbeiten und schließt das ab, was Christopher Tolkien nachher die erste Phase nennt.
Mhm.
Zu dem jetzigen Zeitpunkt, also wie gesagt, 11. bis 15. September, wir kommen nicht gleich auf die zweite Phase, bricht mitten im Bingos-Gespräch mit dem Zwergen Gloin während des Festmahls in Bruchtal ab.
Da hieß er also noch Bingo-Beutlin.
Ja.
Der gute Herr Frodo.
Ja, und Gloin ist beim Festmahl, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der im Rat überhaupt erwähnt wird, ich bin mir da gerade nicht sicher.
Doch, Gimli und sein Vater Gloin sind anwesend.
Okay. Mehr Schwierigkeiten hat Tolkien allerdings beim Schreiben des ursprünglichen 7. Kapitels später. Tolkien streicht er nämlich auch großzügig Abschnitte, überschreibt Bleistift mit Tinte, also das, was er vorher mit Bleistift geschrieben hat, krickelt er jetzt mit Tinte drüber, fügt Ergänzungen ein, etc., etc. Da er unter anderem unentschieden ist, ob der Wirt oder Trotter Gandalfs Brief am Bingo übergeben soll. Und dieser Satz ist so für heutige Lesende.
Ja.
So bitte wer? Also Trotter ist der ehemalige Name oder der Vorläufer von Aragorn.
Also von Streicher, oder?
Ja.
Ja.
Einen Link zum Adapedia-Artikel packen wir euch wie immer in die Shownotes. Außerdem soll es schon über eine Begegnung der Schwarzen Reiter geben, aber er ist eigentlich noch ein bisschen im Unklaren, wie das jetzt genau passieren soll. Also schreibt er 2 Fassungen eines Teils des Kapitels, um zu gucken, was für ihn irgendwie besser funktioniert. Er entwirft das 8. Kapitel mit Bleistift bis zum Ende von Ein Messer im Dunkeln und Flucht zur Furt, Buch 1, Kapitel 11 bis 12, in der veröffentlichten Fassung danach her.
Mhm.
Danach 3 Anhänge des 9. Kapitels, später bekannt unter viele Begegnungen, veröffentlicht als Buch 2, Kapitel 1 in Tinte und Bleistift. Also auch da ist halt wieder so komplett durch und hier und da. Den ersten davon schreibt er, bevor er den gesamten oder fast den gesamten Bleistiftentwurf des 8. Kapitels mit Tinte überschrieben hat.
Ist das cool? Das ist so ein toller Einblick.
Vieles davon steht dem veröffentlichten Text sehr nahe. Tolkien schreibt all dies vermutlich in Sidmouth und gerät dann ins Stocken. Er macht sich unter anderem Notizen darüber, was folgen könnte, und verfasst 2 Seiten mit der Überschrift Fragen und Änderungen. Er hat Zweifel an Teilen der Geschichte, die er zuvor geschrieben hat, und erwägt mögliche Änderungen an den ersten Kapiteln, und er beginnt, die Figur Trotter und ihre Vorgeschichte in Frage zu stellen. Das ist einfach so geil, mitzuerleben, wie Tolkien im Prinzip dieses Werk kreiert. Und während er über die Kräfte und die Geschichte von Bingos Ring nachdenkt, beginnt die Idee hervorzutreten, dass es sich um den Herrscherring handelt. Also wir sind jetzt wirklich schon der ursprünglichen Geschichte schon sehr nahe, also von der Kernaussage, in welche Richtung es nachher gehen wird. Im 8. Kapitel fertigt er eine kleine Planskizze von Bre an und Ortsstraße. Ne? So wie könnte Bre aufgebaut sein?
Oh, wie cool.
Und er überarbeitet das Gedicht Light as Leaf on Linden Tree, damit Trotter es unterhalb der Wetterspitze vortragen kann.
Oh. Aber guck mal, dann muss er ja natürlich die ersten Kapitel wieder umschreiben, weil da fängt ja dann Gandalf an, Frodo zu erzählen, also dem späteren Frodo, jetzt noch Bingo, was es mit dem Ring auf sich hat, ne? Wenn er das jetzt erst, wo er ja schon knapp 10 Kapitel geschrieben hat.
Die großen Anpassungen kommen aber allerdings erst später.
Okay, die ganz großen.
Ja. Da kommen wir aber gleich noch zu.
Okay, ich bin sehr gespannt. Ich stelle mir halt gerade vor, wie Tolkien halt in Sidmouth am Strand sitzt irgendwie. Die Kinder spielen so am Wasser. Edith liest Buch und er schreibt da halt seine Sachen irgendwie runter. Ja. Das ist schon eine sehr schöne Vorstellung.
Das war so, wie gesagt, so der 1. bis 15. Ich habe dann aber zum Beispiel auch für den 3. noch etwas. Ich weiß nicht, wann du loslegen möchtest.
Also bei mir ist es so, mein großes Thema betrifft den kompletten September. Das geht Anfang September los und endet am 30.
Gut, dann mache ich den noch, weil dann habe ich mich den großen, hier steht wieder später September, Anfang Oktober.
Ja.
Das heißt, ich mache jetzt noch den 3. September.
Mhm. Und dann klammerst du mich ein. Das
dann klammer ich
schön.
Dich ein.
Ja.
Und zwar C.L. Firth schreibt an Tolkien, Alan Dan Unwin ist es noch nicht gelungen, eine französische Übersetzung von Der Hobbit zu arrangieren, aber die deutschen Verträge sind unterzeichnet.
Ach.
Und das wird ja auch später noch zu einem Problem werden in der Geschichte.
Ja.
Der deutsche Verlag wartet allerdings noch auf die Genehmigung, die Vorauszahlung überweisen zu dürfen.
Ach, wie krass. Das heißt, dass er keinen ARIA-Nachweis erbringen wollte und konnte, war dann letztendlich kein Problem. Sie mussten es halt anfragen.
Oder er hat halt einfach in der abgeschwächten Version stand so, ey, ich bin so deutsch-englisch.
Habt ihr mal meinen Namen angeguckt?
Genau, wir wissen ja nicht, welcher Brief da letztendlich gekommen ist. Es gibt den Brief, es gibt den Vertrag, den unterschriebenen Vertrag.
Mhm.
Wir wissen, dass das nachher auch bei der Folgeübersetzung durchaus noch zu Diskussionen und Schwierigkeiten führt.
Mhm.
Das würde jetzt an dieser Stelle aber zu weit führen, da kommen wir dann drauf, wenn die Rechte neu verhandelt werden. Und First bietet Tolkien an, seinen Anteil am Vorschuss sofort zu überweisen oder zu schicken, in Erwartung des Zahlungseingangs aus Deutschland.
Ach,
das heißt,
hey je.
First wäre bereit gewesen, in Vorleistung zu gehen, weil man ist sich handelseinig geworden.
Ja, es gibt ja einen unterschriebenen Vertrag, da wird ja eine Summe festgelegt worden sein als Vorschuss.
Ja.
Ach, wie krass. Wie krass, wie krass.
Gut, dann will ich jetzt den September 1 habe ich noch übersehen. Am 28. September nimmt Tolkien an einer Sitzung des Pembroke College teil.
Mhm.
Einfach nur nochmal so der Vollständigkeit halber. Und dann habe ich etwas, das eh dich betrifft.
Okay.
Der 28. bis 30. September.
Okay, ich denke, das wird das sein, was ich auch habe.
Richtig. Und dadurch, dass mit Tolkien nichts zu tun hat.
Ja.
Aber es zum Beispiel trotzdem bei Scala und Hammond drin steht.
Ich bin sehr gespannt, was da drin steht. Aber machen wir der Reihenfolge nach.
Und ich übergebe dir.
Und zwar geht es um die Sudetenkrise, die uns ja jetzt auch schon länger begleitet als Thema in der historischen Einordnung. Die eskaliert im Prinzip im September 38 komplett. Und das zieht sich eben über den gesamten September hin, bis zu den letzten Septembertagen. Und zum Beispiel... nur um es mal zu verdeutlichen, wie krass das an der Schwelle zum September schon ist. Am 3. September erteilt Hitler der Wehrmacht die Weisung, sich am 27. September für den Angriff auf das Sudetenland bereitzuhalten. Also da wird schon geplant, für Ende des Monats wird einmarschiert. Ich mache das jetzt nicht wie üblich an dem Tag, am nächsten Tag, am übernächsten Tag, weil das im Prinzip alles Schlag auf Schlag hintereinander weg passiert.
Alles klar.
Und fasst das eher so ein bisschen zusammen mit so ein paar Ereignissen zwischendurch. Vom 5. bis 12. September findet der letzte Reichsparteitag statt in Nürnberg. Für 39 wäre noch einer geplant gewesen, die waren ja jährlich. Aber naja, aus wahrscheinlich bekannten Gründen hat er dann 39 nicht stattgefunden. Hitler hält hier eine Rede, eine flammende Rede, könnte man sagen, in der er erklärt, dass die Unterdrückung der Sudetendeutschen ein Ende haben müsse. Und diese Rede wird von der CBS Radio live in die Vereinigten Staaten übertragen. Und ist insofern relevant, weil es für viele Amerikaner das erste Mal war, dass sie Hitler sprechen gehört haben. Und da muss er ja, weil das Thema war ihm ja super wichtig, und da muss er ja, also wenn irgendwo steht, Hitler hält eine flammende Rede, der hat ja so schon nicht Piano gesprochen.
Ja.
Unmittelbar nach dieser Rede, die wie gesagt international im Radio übertragen wurde, tritt das britische Kabinett zusammen zu einer Sitzung. Und man ist erleichtert, dass Hitler lediglich Gerechtigkeit für die Sudetendeutschen fordert und sich nicht auf einen Krieg gleich schon festgelegt hat. Also auch das ist so ein Zeichen der Zeit irgendwie, diese Reaktion da aus dem britischen Kabinett. Das Ganze, wie gesagt, spitzt sich zu. Mitte September, am 15. steigt der britische Premierminister Neville Chamberlain zum ersten Mal in seinem Leben in ein Flugzeug und fliegt nach Berchtesgaden, um sich dort mit Hitler zu treffen, um einen Krieg zu verhindern. Im Prinzip möchte er eigentlich nur halt aushandeln, wie Hitlers Forderungen beizukommen sind. Weil eigentlich klar ist, wenn er nicht kriegt, was er will, wird es Krieg geben.
Ja.
Ja, und Chamberlain ist ja für seine Appeasement-Politik, also diese Beschwichtigungspolitik, ja bekannt, ne? Unter dem Ganzen ist das einzuordnen. Derweil werden staatliche Einrichtungen in der Tschechoslowakei überfallen. Also Hitler und die Wehrmacht gehen da halt schon vor und gründen Sudetendeutsche Freikorps und was auch immer, um das durchzuführen. Und ja, in der gleichen Zeit wird da versucht, irgendwie zu verhandeln. Großbritannien und Frankreich schlagen der Tschechoslowakei vor, die Annexion des Sudetenlandes doch zuzulassen. Die tschechoslowakische Regierung lehnt den Vorschlag ab. Große Überraschung.
Oho, könnte das nur passieren?
Ja, also es ist schon echt krass, was da passiert. Wie gesagt, das alles so einen Tag nach dem anderen. Großbritannien und Frankreich teilen daraufhin der Tschechoslowakei mit, dass sie ihren Plan akzeptieren müssen oder sich allein Deutschland stellen müssten. Also für den Fall, dass sie der Annexion nicht einfach zustimmen, stehen sie halt alleine da gegen Deutschland. Was halt auch eine krasse Aussage ist. Ja, daraufhin tritt die tschechoslowakische Regierung zurück. Neville Chamberlain trifft sich erneut für 2 Tage mit Hitler in Bad Godesberg. Hitler fordert, das Sudetenland bis zum 1. Oktober zu besetzen. Also wird da sehr klar und ist schon sehr kriegstreiberisch, würde Krima Schlangenzunge wahrscheinlich dazu sagen. Und das Ganze mündet dann in der Münchner Konferenz Ende September, die im Prinzip zur friedlichen Beilegung der Sudetenkrise einberufen wird. Teilnehmer sind Großbritannien, Frankreich, Italien und das Deutsche Reich. Die Tschechoslowakei, um die es die ganze Zeit geht, ist nicht eingeladen zu diesem Treffen. Und am 30. September wird schließlich das Münchner Abkommen unterzeichnet von Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland. Und in diesem Abkommen wird die Zustimmung gegeben zur Eingliederung des Sudetenlandes in das Deutsche Reich. Also Hitler hat bekommen, was er wollte. Das Abkommen stellt im Prinzip auch den Höhepunkt der britischen Appeasement-Politik dar, weil halt eben dem nachgegeben wurde, was eben mit der Drohung von Krieg und ne, gewaltsamem Einmarschieren und so halt angedroht wurde. Chamberlain natürlich sieht das Ganze als großen Sieg an, weil er hat ja im Prinzip durch seine Verhandlungen mit Hitler den Krieg verhindert, kommt zurück nach England und gibt eine Rede direkt nach seiner Ankunft, die die BBC aufgezeichnet hat und die man abrufen kann, unter anderem in der Wikipedia. Und da wir das vorliegen haben, hören wir ins Original direkt rein.
This morning I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister, have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.
Da wir ein zweisprachiger Podcast sind, übersetze ich das kurz ins Deutsche, was Neville Chamberlain gesagt hat.
Dankeschön.
Zitat: Heute Vormittag habe ich erneut mit dem deutschen Reichskanzler Herrn Hitler gesprochen. Und hier ist ein Dokument, das sowohl seinen Namen als auch meinen trägt. Einige von Ihnen haben vielleicht bereits gehört, was darin steht, aber ich möchte es Ihnen dennoch vorlesen. Wir betrachten das gestern Abend unterzeichnete Abkommen und das deutsch-englische Flottenabkommen als symbolisch für den Wunsch unserer beiden Völker, nie wieder Krieg gegeneinander zu führen. Zitat Ende.
Ich musste gerade überlegen, nie wieder. Und da fällt mir eigentlich schon, wir reden ja jetzt über den Zweiten Weltkrieg und nicht mehr über den Ersten.
Ja.
Und da fällt mir sofort eine Dr. Who-Folge ein.
Ja.
wo Capaldi war das, glaube ich, dann sagte als Doktor, Erster Weltkrieg. Und der Schauspieler von von Sherlocks Bruder aus der BBC-Verfolgung, ich habe den Namen des Schauspielers vergessen.
Mark Gatiss.
Der spielt den Offizier und der sagte noch einfach nur so, what did you mean? First.
Ja, stimmt. Oh, das ist mir auch durch und durch gegangen.
Da muss ich, das war gerade so meine Gedanken prüfen, weil ich dachte, wieso schon wieder, ey? Die fangen doch gerade erst an und dann so, nein, Hitler war Zweiter Weltkrieg.
Ja. Und ich meine, ne, das sagt ja Neville Chamberlain am 30. September oder 1. Oktober und kommt da halt nach Hause und gibt das halt so zu Wort und denkst dir halt so, ja, in weniger als einem Jahr wird das halt alles nicht mehr gelten und das ist halt so krass. Später am Tag spricht Chamberlain dann nochmal vor, so in der Downing Street Nummer 10. Und da habe ich auch ein Zitat mitgebracht, das belasse ich jetzt aber mal nur im Deutschen, so wie wir das ja sonst in der historischen Einordnung machen. Da sagt er dann, Zitat: Meine lieben Freunde, zum zweiten Mal in unserer Geschichte ist ein britischer Premierminister aus Deutschland zurückgekehrt und bringt den Frieden mit Ehre. Ich glaube, es ist Frieden für unsere Zeit. Zitat Ende. Und dieses Peace for our time, was er da sagt, das ist halt sehr, sehr, sehr berühmt geworden, diese Zitat oder dieser Ausspruch, diese Versprechung, die damit ja einhergeht, ne? Frieden für unsere Zeit, sagt er halt zu einem Volk, das halt so stark gelitten hat im Ersten Weltkrieg, was ja noch gar nicht so lange her ist, ne? Das ist jetzt 10 Jahre Waffenstillstand. Im nächsten Monat. Und das ist halt einfach so ironisch oder so tragisch, dieser Ausspruch zu diesem Zeitpunkt. Aber Chamberlain ist halt wirklich davon überzeugt, dass er halt den Krieg abgewendet hat. Und vermutlich hat er das auch für den Moment, nicht er allein. Aber ne, dieses Münchner Abkommen ist halt schon, es hätte halt auch da schon starten können. Aber hat halt auf lange Sicht trotzdem halt keinen Frieden bewahrt.
Ja.
Naja. Dass das nicht alle so optimistisch gesehen haben wie Chamberlain, zeigt eben auch, dass 15.000 Menschen am Trafalgar Square protestiert haben gegen das Münchner Abkommen, noch am selben Tag. Das sind dreimal mehr als die Zahl der Menschen, die Chamberlain in der Downing Street begrüßt haben, vor denen er diese Worte gesagt hat.
Krass.
Und was halt auch in diesem Zusammenhang gesagt werden muss, meiner Meinung nach, ist, dass Chamberlain halt auch immer wieder man spricht von anhaltender Manipulation der BBC, durch die diese Nachricht damals auch weitgehend unterdrückt wurde. Und das ist halt auch so etwas, ne? Du möchtest halt irgendwie gefeiert werden und dann gibst du halt die Nachrichten nicht weiter oder lässt sie halt nicht raus, dass da halt Menschen protestieren. Und das ist halt auch krass. Ich meine, 15.000 ist jetzt nicht wenig.
Ah, okay,
jetzt
habe ich verstanden. Chamberlain hat angewiesen.
Die Proteste, genau.
Okay, ich habe dich irgendwo, hast du mich verloren.
Ja.
Ich dachte so, okay, Deutschland, was unterdrückt da, welche Infos? Aber nein, okay,
naja,
jetzt habe ich's.
Ich habe auch in meinem Kopf, glaube ich, den Satz gerade dreimal neu angefangen. Deswegen kam der jetzt vielleicht ein bisschen verhackstückelt raus. Und der Sprecher der Labour Party deutet sogar öffentlich an, das Papier, das Chamberlain da geschwenkt hat, ne, also dieses Abkommen, sei ja aus den Seiten von Mein Kampf. Also das wirft er ihm vor, dass halt aus, dass das im Prinzip Hitlers Schrift ist, die er da schwenkt. Oder dass aus den Seiten von Mein Kampf wird das Abkommen unterzeichnet. Was er halt, glaube ich, wirklich damit sagen möchte, ist halt, dass Chamberlain im Prinzip Hitlers Marionette ist, der halt einfach das macht, was er halt verlangt, weil er halt nur einmal aufstampfen und mit Krieg drohen muss und schon wird da halt alles möglich gemacht.
Ich habe jetzt immer noch nicht verstanden, wurden jetzt physisch die Seiten aus meinem Kampf genutzt, um
Nein.
darauf den Vertrag zu schreiben?
Nein, die Labour Party deutet das an. Also die sagen halt öffentlich, ja, das Abkommen scheint aus den Seiten von meinem Kampf zu bestehen. Verstehst du? Also die kritisieren das, indem sie sagen, dass das halt im Prinzip auf Hitlers Papier gedruckt wurde. So könnte man es vielleicht auch formulieren.
Ja, finde ich alles, also ich komme da in meinem Kopf nicht. Also ich weiß, was du meinst, aber ist alles irgendwie ziemlich durch die Brust ins Auge.
Okay.
Ich habe es verstanden, aber
nee, ich wollte nur gerade noch mal nachgucken ins Originalzitat, das es ja ist. Und zwar ist das der Sprecher der Labour Party, der das sagt, Hugh Dalton. Der sagt, Zitat, torn from the pages of Mein Kampf. Zitat Ende. Also rausgerissen aus den, oder torn kann eben sein rausgerissen, kann aber auch sein rausgezogen, also rausgesogen aus Mein Kampf ist dieses Dokument, das Chamberlain da jetzt präsentiert und daraus vorliest und da jetzt den Frieden für unsere Zeit ableitet und
okay.
So.
Hast du sonst noch etwas?
Ja, dann habe ich zur Sudetenkrise noch drei Einträge, die darauf folgen. Am 1. Oktober marschieren dann die Wehrmachttruppen in das Sudetenland ein und gleichzeitig besetzt Polen das Olsa-Gebiet um Teschen, also im Prinzip das Gebiet im Sudetenland, wenn man so sagen möchte, das halt auf das Polen Anspruch erhebt, weil das aufgeteilt wurde nach dem Ersten Weltkrieg. Das führt jetzt aber zu weit. Aber wen das interessiert, lest euch einfach Sudetenkrise durch. Am 6. Oktober erklärt die Slowakei ihre Autonomie innerhalb der Tschechoslowakei. Also das Land Tschechoslowakei zerbricht jetzt einfach mehr und mehr. Und am 13. Oktober fordert Ungarn die vier Unterzeichner des Münchner Abkommens auf, die ungarischen Gebietsansprüche gegenüber der Tschechoslowakei zu regeln. So nach dem Motto, okay, ihr tretet das jetzt ab an Deutschland, dann regelt bitte auch das, was uns eigentlich gehört und unsere Herrschaftsansprüche noch von vor 1918 sind. Und das zeigt halt einfach, wie zerrissen dieses ganze Europagefüge in dieser Zeit ist.
Und es zeigt doch einfach mal wieder, dass Gebietsabtretung nach einem, also ich sag mal, ursprüngliche Staatsgebieterabtretungen nach einem Krieg, ich sage nicht überrannte oder annektierte Gebiete,
ja,
sondern Gebiete, die vor einem Krieg zu einem Land gehört haben, wenn man von Besitz sprechen kann, nie eine gute Idee ist, die nach dem Krieg in andere Regionen abzutreten.
Ja.
Weil dieser Anspruch, und das sehen wir ja auch heute noch bei ganz vielen Sachen, dieser Anspruch, ja, wir waren aber mal X und wir wollen jetzt auch wieder zur X gehören.
Ja. Oder wir waren mal größer und das soll doch bitte zurück. Und wenn ihr den Teil denen gibt, dann gibt doch den Teil bitte uns. Warum kriegen nur die anderen immer alles?
Ja, ist halt die Frage, aus welchem Blick, ob du jetzt von der Bevölkerung oder von der Regierung ausguckst.
Genau.
Aber diese Landabtretung ist aus meiner Sicht noch nie sinnvoll gewesen. Und ich meine, das besetzte Ruhrgebiet.
Ja, Elsass und Lothringen, die ewige Geschichte. Also ich meine, das sind halt Sachen, das geht ja dann teilweise auch viel weiter zurück als, ich sag mal, nur in Anführungszeichen bis zum Ersten Weltkrieg oder Ende dessen.
Ja, aber Landabtretungen, als Strafe, als Wiedergutmachung.
Ja, es ist einfach sehr verworren. Und ich habe es jetzt wirklich nur sehr, sehr rudimentär zusammengefasst.
Vielen lieben Dank dafür. Hast du sonst etwas, was ich ein bisschen mit Tolkien weitermachen? Weil da habe ich auch noch eine Menge.
Okay, ich habe noch zwei weitere Nachrichten. Einmal 27. September und einmal 7. Oktober. Hat beides nichts mit der Sudetenkrise.
Dann mach den September noch, weil ich bin ja eh schon im Oktober.
Okay. Am 27. September wird das mehr als ein halbes Jahrhundert weltweit größte Passagierschiff. Ich fange nochmal von vorne an. Am 27. September wird die Queen Elizabeth in Dienst gestellt. Die galt als mehr als ein halbes Jahrhundert als das weltweit größte Passagierschiff. Und die wird jetzt hier in Dienst gestellt.
Sehr cool. Was Schönes zur Abwechslung.
Ja, und das wird sicherlich Tolkien auch in den Nachrichten gelesen haben.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte es vorhin gesagt, später September, Anfang Oktober, genaues weiß man nicht, überarbeitet Tolkien den Herrn der Ringe in der sogenannten, davon Christopher Tolkien genannten zweiten Phase.
Mhm.
Und jetzt kommt der große Umbruch. Er nimmt komplette Änderungen an der Geschichte vor. Die Hobbit-Besatzung wird geändert. Also die Truppe, die losgeht, Sam Gamgee taucht auf, wird eingestellt als Gärtner und dann als Kompagnon. Die ersten drei Kapitel der Geschichte schreibt er fast vollständig neu. Davon einige Abschnitte auch mehr als einmal neu.
Mhm.
Oder mit abweichenden Textfassungen, um später zu gucken, was ihm besser taugt. An anderen Stellen sind die Änderungen eher gering und er verwendet früher entstandene Stellen einfach weiter. Also, okay, das war zwar meiner ursprünglichen Fassung da, aber dann nehme ich mir einfach den Block raus, den kann ich jetzt einfach hier hinpacken. Er fügt ein neues zweites Kapitel hinzu, alte Geschichte. Später dann der Schatten der Vergangenheit, in dem Gandalf Bingo vom Ring und von Gollum erzählt. Also auch, das wird als jetzt viel weiter nach vorne gezogen. Und Gandalf Bingo dann rät, das Auenland zu verlassen. Tolkien unterteilt dann das ursprünglich dritte Kapitel auf und gibt den beiden neuen Teilen die Titel A Shortcut to Mushrooms. und A Conspiracy Unmasked.
Aber das heißt ja, dass er zu dem Zeitpunkt ja schon weiß, was du ja schon angedeutet hattest, ne, mit dem Herrscherring, dass halt Bilbos Ring der Herrscherring ist, ne? Wenn er jetzt Bingo von Gollum erzählt und dem Ring,
ja,
dann ist ja klar, dass er jetzt im Prinzip Bilbos Geschichte erzählt.
Aber genau, das mit dem Ring, dass es der Herrscherring ist. Mhm. Hatte er schon in der Phase 1 am Ende für sich entstanden, hat das jetzt weiterreifen, das hat gesagt, yo, that is it.
Mhm. Und jetzt nimmt er die Konsequenz an und schreibt um.
Und schreibt komplett neu.
Krass.
Und für das vierte und fünfte Kapitel verbessert er lediglich ursprüngliche Texte und fügt einen Abschnitt über den Angriff der schwarzen Reiter auf Krickloch ein.
Mhm.
Was er dann später auch nur noch die an der Fähre, die Geschichte ist, also in der Endfassung. Also auch da merkt man noch, wir sind noch nicht da, wo wir jetzt sind.
Ja.
Aber es geht schon sehr in die Richtung, in der wir die spätere Geschichte auch kennen.
Mhm.
Am 8. Oktober schreibt Andrew Bennett, Secretary of the University Court an der University of St. Andrews und fragt Tolkien oder lädt Tolkien besser gesagt ein, eine Andrew Lang Lecture zu halten, nämlich
On Fairy Stories.
Richtig!
Yay!
Tolkien wird rasch und positiv antworten.
Oh, das ist schön. Ich habe nicht aufgepasst. Was ist beim 8. Oktober? Ich hätte was am 7.
Oh, Entschuldigung, ich hatte irgendwie den 17. gespeichert, aber das passt ja auch gar nicht, weil der Brief war ja am 13. Mea culpa.
Geht nur bis zum 13. Sonst hätte ich auch noch mehr zur Sudetenkrise. Oh. Aber da fällt mir gerade ein, du hattest ja was bei Skull Hammond gefunden dazu. Oder das
jetzt
wird
mach
da auch
doch erstmal den 7. Oktober, damit
ja,
wir
gut,
da in der...
dann mache ich den 7. Oktober. Und zwar wird eine Kriminalkomödie von Alfred Hitchcock, The Lady Vanishes, oder in Deutsch, Eine Dame verschwindet, mit Margaret Lockwood und Michael Redgrave in London uraufgeführt. Publikum und Kritik nehmen den Film gleichermaßen enthusiastisch auf. Das fand ich einfach toll, weil Hitchcock und London und ne, Margaret Lockwood, dachte ich, das muss mal mit. Das hat Tolkien bestimmt auch mitbekommen.
Skala Hermann haben genau das geschrieben. Die oder das Treffen in der Münchner Konferenz zwischen Hitler, Mussolini, Daladier aus Frankreich und die Rückkehr nach Großbritannien, Erklärung über das Abkommen, die ich selber mit Hitler unterzeichnet habe. Und das ist halt der Frieden für unsere Zeit bedeutet.
Also, da wird das auch nochmal zitiert. Ja.
Gut, jetzt hatten wir den 8. Oktober. Jetzt gehen wir mal von Anfang Oktober 38 bis Anfang 1939. In dieser Zeit sitzt nämlich Tolkien dann an seinem Vortrag on Fairy Stories.
Bis wann? Was war jetzt das Enddatum?
Anfang 39.
Ach so, ich habe irgendwie November 39 draus gemacht und dachte mir so, was?
Nein, so lange sitzt er da nicht dran. Am 9. Oktober startet, wir hatten es vorhin im Brief ja auch schon, der Michaelmas Full Term. Und Tolkien hat auch wieder hier für Unterrichtsblöcke in diesem Trimester sind seine geplanten Vorlesungen. Beowulf Historical and Legendary Allusions. Und zwar immer dienstags um 11 Uhr in der Examination School, beginnend ab dem 11. Oktober. Language of the Vespasian Hymns. Dienstags 12 Uhr mittags in der Examination School, beginnend auch ab dem 11. Oktober. Also zwei Lectures direkt, zwei Unterrichtseinheiten direkt nacheinander. Ad lac voida. Mit Sicherheit falsch ausgesprochen, macht aber nichts. Donnerstags um 11 Uhr. Ebenfalls in der Examination Schools ab dem 13. Oktober. Outlines of Old Icelandic Phonology. Donnerstags um 12 Uhr auch wieder in der Examination School. Ebenfalls beginnend ab dem 13. Oktober. Und Tolkien wird weiterhin den Dr. Phil-Kandidaten K.R. Brooks betreuen.
Ich möchte ganz kurz sagen, wie toll ich das finde, dass wir wissen, was Tolkien in welchem Term unterrichtet hat. Und dass du sogar noch irgendwie dazu sagst, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit. Ich denke mir so, ich kann mir das gerade so bildlich vorstellen. Vor allem, weil wir an der Examination School ja auch halt so oft vorbeilaufen, wenn wir halt in Oxford sind. Und das ist gerade so, kann ich bitte in die Beowulf-Vorlesung, wann war die nochmal? Dienstags um 11? Ja, schaffe ich, kein Problem. Das finde ich so schön, weil das halt echt so ein wie so eine Zeitreise ist. Vielen Dank dafür.
Muss es Skull und Hermann danken.
Ja, weil du hast es ja rausgesucht und bringst es mit ein und sagst nicht, ja, ist ja völlig irrelevant, wann der jetzt was unterrichtet hat.
Am 10. Oktober 1938, Simon Dardenne schreibt an Tolkien und sie klagt über Hitler, hofft aber das Beste. Sie schickt ihm ihr Exemplar von Sweet's Anglo-Saxons Primer, das Tolkien für ihre Studenten zu verbessern versprochen hat. Sie legt eine Kopie ihrer Rezension von Les Bermes, ich kann das Französisch nicht aussprechen, übersetzt von Felix Wagner 1936 und fragt, ob Tolkien sie gut heißt, ihre Rezension. Außerdem bittet sie ihm erneut, ihren Artikel über das Brüsseler Kreuz zu lesen und zu kommentieren, sobald sie ihn fertiggestellt hat. Und am 12. Oktober nimmt Tolkien nochmal an einer Sitzung des Pembroke College teil. Und jetzt möchte ich die Klammer schließen.
Oha.
Zu meiner Aussage aus dem Brief mit der Auslassung.
Ja.
Weißt du noch, was ich gesagt habe?
Dass es halt wahrscheinlich um Krankheit und so vielleicht auch so Höflichkeitsfloskeln ging.
Nein, die Höflichkeitsfloskeln waren dann. Sie meinte, okay. Das ist ein eigenständiger Absatz.
Ja, und
beziehungsweise dann, der dann eben kein eigenständiger Absatz, sondern dass er dann halt eben weitergeht.
Ja.
Und zwar schreibt Tolkien am 13. Oktober Quelle Surprise, an welchem Tag hat er keinen geschrieben, einen Brief an Stanley und Unwin, ne, dass er unter anderem wegen anderer Verpflichtungen und gesundheitlichen Problemen nicht am Clark Hall Beowulf habe arbeiten können.
Nein, das wurde rausgelassen.
Ja, es geht noch weiter.
Ja.
Er schlägt vor, die Aufgabe C.L. Wren zu übertragen, dem University Lecturer in English Language in Oxford, der bereit ist, sie sofort in Angriff zu nehmen und der für seine Pünktlichkeit bekannt ist.
Eieiei, ist das krass. Meinst du, das haben sie auch rausgelassen, weil die Susan Dagnall da noch gelebt hat zu dem Zeitpunkt? Das war ja schon mal das Problem, ne, dass sie was rausgelassen haben.
Sie haben ja rausgelassen seine Kritik, dass sie, wo er meinte, sie tauge nichts.
Ja.
Also ganz böse gesprochen.
Ja.
Aber die Frage ist, ob sie hier nicht einfach sagen, okay, sie haben dieses Beowulf-Thema einfach jetzt in Gänze mehr oder weniger unter den Tisch fallen lassen.
Moment, dann habe ich einen Fehler gemacht. Und zwar ist es nicht Susan Dagnall, die ich meinte, sondern Elaine Griffiths ist die, die an Beowulf arbeitet oder gearbeitet hat. So rum, nicht Susan Dagnall. Susan ist ja die, die Elaine kennt und die aber dann bei Alan Unwin arbeitet und die dann Tolkien und den Hobbit und so weiter.
Was ist denn dein Fazit?
Mein Fazit, auweia. Also ich finde das Drumherum um diesen Brief wesentlich spannender als den Brief selbst. Also ich finde den Brief selber sehr spannend. Ich finde aber jeden Brief von Tolkien spannend. Ich finde auch die Briefe von Tolkien spannend, die du total langweilig findest oder wo du sagst, ja, hier, was soll ich denn jetzt hier mit dem Chaucer? Da sage ich, ja, Chaucer, das ist so toll, dass Tolkien sich auch damit beschäftigt. Guck mal. Weil ich finde, dass der Brief, gut, das mit der Allegorie ist neu. Und man kriegt halt ein bisschen mehr Einblick vielleicht halt in die ganze Krise, in der er da gerade steckt. Aber so im Großen und Ganzen sagt er auch eigentlich nicht viel mehr, finde ich, als das, was er Firth schon geschrieben hatte. Also gut, wir erfahren, dass er inzwischen bei Kapitel 11 ist. Ja, okay, schön. Finde ich cool. Aber ich fand das, was du alles ausgeführt hast, zu was Tolkien ne, mit Tinte dann über die Bleistift.
Entschuldigung, ich war gerade bei dir, bei deiner weltgeschichtlichen Anschauung. Das fand ich halt überhaupt nicht. Also es ist...
Ja, gut. Das hilft so ein bisschen, diese Einordnung, diesen Satz von Tolkien, dass die dunklen Zeiten da so in die Geschichte hineinkriechen oder sie irgendwie beeinflussen. Und auch die Simone d'Ardenne schreibt ihm ja irgendwie und wettert gegen Hitler und so. Also man merkt ja schon, dass sich die Menschen halt mit den Nachrichten beschäftigen und es sie halt keineswegs kalt lässt. Das hilft halt so in der Einordnung von diesem einen Satz. Aber ich meine, er schreibt diesen Brief 1938. Man muss jetzt nichts über die Sudetenkrise zum Beispiel, finde ich, wissen, um vorausschauen zu können, dass Tolkien Gespür für die Zeit hat und was mit den dunklen Zeiten gemeint sein könnte.
Also das finde ich schon interessant, weil es so viele dunkle Zeiten gibt.
Ja.
Dass man dann wenigstens weiß, okay, um was geht's. Aber es ist jetzt nicht irgendwie die Reichsprogromnacht oder irgendwie etwas. Also, dass man schon weiß, okay, wenn er darüber spricht, der Premierminister ja dann auch irgendwie Verlautbarungen macht.
Mhm.
Und vielleicht hat Tolkien ja auch mitbekommen, dass es trotzdem diese Aufstände gab. Mhm. Wir wissen es nicht.
Ja.
Und dass er halt sagt, dass das düstere Zeiten sind, wenn die Presse nicht mehr frei ist. Und also welcher Part gerade ist. Also das finde ich schon interessant.
Mhm.
Ist aber jetzt natürlich jetzt nicht, da verlese ich die Briefe nicht. Also es ist gut zu wissen, welcher Punkt er hat. Ich finde diesen Brief, weil er natürlich auch wieder um den Herrn der Ringe und Co. geht, äußerst interessant.
Ja.
Ich kann die Auslassung, wie gesagt, verstehen.
Mhm.
Wenn das die einzige Auslassung ist, die ausgelassen wird.
Ja.
Auch das wissen wir natürlich nicht
mit
Gewissheit. Ich hatte ein bisschen Sorge, nachdem wir den Hobbit veröffentlicht hatten.
Ja.
Und wir so mitgefiebert und gehypt waren. So, aber wenn ich weiß, dass wir jetzt hier noch 17 Jahre oder ich weiß nicht, Jahrzehnte gefühlt die Geschichte des Herrn der Ringe begleiten werden.
Ja, das ist im Kern die Veröffentlichung Tolkiens Briefe.
Es ist einfach nochmal so, ich bin schon so emotional in ein kleines Loch gefallen, nachdem der Hobbit dann veröffentlicht war,
wie die
Zahlen hatten. Und ja, glückt ja, wa?
Mhm.
Und jetzt aber zu merken, so, und wir sind jetzt zeitlich näher an uns.
Mhm.
Wir sind von Anfang an dabei. Wir haben nicht ein Rohwerk, was Tolkien seinen Kindern mal erzählt hat, was jetzt gefunden wird.
Mhm.
Und dann in Anführungszeichen nur noch angepasst wird, also Anführungszeichen riesengroß in der Luft. Ich glaube, die kann man von überall aus Deutschland sehen, wenn ihr jetzt mal Richtung Zugspitze guckt.
Und jetzt bist du halt so mit der Entstehung dabei, ne? Mit dem ersten Satz im Prinzip.
Ja.
Ja.
Und klar, hatten wir bei In a Hole, the Lift a Hobbit.
Ja.
Klar, hatten wir auch in einer gewissen Form, aber jetzt sind wir wirklich so, okay, wir sind hier und wir merken so, er hat eine Idee. Wenn das der Herrscherring ist. Damn it. Okay, Kapitel 1, 2 und 3, da ist die Rundablage.
Ja.
Wir fangen nochmal von vorne an und bauen irgendwie noch Schatten der Vergangenheit ein.
Aber das ist alles nicht in diesem Brief. Und das hatten wir nämlich auch schon
das
mal
stimmt.
Ich weiß nicht, welchem Fazit das war. wo, ich glaube, da waren die Rollen vertauscht, da war ich, glaube ich, so, ja, aber das ist doch voll cool, weil das und das. Und dann sagst du irgendwie, irgendwer von unseren Hörenden weiß das jetzt gerade bestimmt, welche Folge und welcher Brief das war, ich weiß es gerade nicht, aber ich kann mich daran erinnern, dass wir das schon mal hatten und du sagtest, ja, das ist aber nicht im Brief.
Ja, hast recht.
Ich will den Brief nicht mies machen, wie gesagt, ich liebe die Briefe, ich finde das Gesamtkonvolut einfach auch so wichtig, ne?
Was ich ja einfach trotzdem meinte, ist ja jetzt nicht, dass wir das in diesem Brief haben, aber dass wir halt auch durch die Briefe auch ja fundierte Tolkien-Aussagen zu diesem Entstehungsprozess haben. Sowohl das erste Mal taucht der Name der Herr des Rings auf. Wir sehen es bis Kapitel hier und hier. Klar, über das Ausarbeiten der Sekundarliteratur zu Tolkien und Tolkiens Leben bietet uns die Möglichkeit, da auch ohne nach Milwaukee zu reisen, einen Einblick in die Systematik und Denkweisen Tolkiens zu kriegen. Aber trotzdem sind wir ja auch Tolkien geschichtlich, korrespondentisch, von Anfang an mit dabei. Auch hier weiß ich, fehlen diverse Briefe. Wir kommen gleich drauf. Der nächste Brief ist irgendwie erst nächstes Jahr. Darum meinte ich ja mit, es ist das letzte Mal, dass Tolkien 46 ist in einer der Briefe.
Oh.
Muss ja jetzt eine neue Zahl merken.
Das wird schwer.
Trotzdem, auch wenn wir jetzt nicht in der Briefe diese Dichte an Informationen kriegen, haben wir sie aber sehr wohl generell den Entstehungsprozess auch gleich mit dem Verlag. Und das finde ich halt super interessant.
Total, ja.
Auch wenn wir immer wieder schmunzeln. Naja, als ob du Anfang 39, genau. Wie gesagt, von der Deutschen aus, die Geschichte bin ich davon ausgegangen. Also dann war ganz die Frage, er kann doch nicht ernsthaft den kompletten Herrn der Ringe meinen.
Aber vielleicht meint er das ja zu dem Zeitpunkt, ne? Wenn er jetzt entdeckt, okay, Herrscherring, und wir wissen ja nicht, hat er diese Idee schon, als er das schreibt, war das am 13. Oktober ihm schon klar? Jetzt habe ich nicht ganz aufgepasst.
Ja, alles, was ich dir heute gesagt habe.
Stimmt, sonst wäre es ja nach.
Sonst wäre es nicht in einer historischen Einordnung.
Ja, genau.
Also, wie dem ja ist, ist es ja auch egal. Also auch das.
Oh, mir geht gerade ein Groschen auf, wollte ich sagen. Mir geht gerade ein Licht auf und es fällt ein Groschen. So rum war das, ne?
Dir fällt ein Licht runter, weil dir ein Groschen aufgegangen ist.
Ja, genau. Ah ja, Annika und Sprichwörter. Das ist eine schöne Geschichte. Könnten wir auch mal einen Podcast drüber machen. Jedenfalls ist mir gerade aufgegangen, dass er schreibt zu Firth, mir ist die Geschichte aus der Hand geraten, sie wird viel zu duster, keine Ahnung, wo das hingeht. Und jetzt, am 13. Oktober, zu Anwin schreibt, ich habe die Fäden in der Hand, weil ihm ja jetzt klar geworden ist, dass der Herrscherring, da will ich hin, die Geschichte will ich erzählen. Also macht er sich dran und schreibt um. Das erwähnt er dem Anwin gegenüber. Leider, unverständlicherweise irgendwie nicht. Er sagt nur hier Kapitel 11 und sagt, ich komme gut voran. Ich bin völlig drin aufgegangen und ich habe alles wieder in der Hand. Und dann, oder wieder schreibt er ja nicht, ne? Aber ich habe alles in der Hand. Und das kann doch sich auch darauf beziehen, dass ihm dieses Licht aufgegangen ist, oder?
Ja, kann auch sein. Also wieder, es ist auf jeden Fall ein super interessanter Brief.
Und das Drumrum.
Ja, aber wie gesagt, allein, es geht ja in der Fazit um den Brief und nicht um die Geschichte. Es ist so, wir sind jetzt bei den Briefen auch mitten in den Entstehungsprozess des Herrn der Ringe und dann will ich einfach mal versuchen zu nehmen, was wir aus diesem Brief mitnehmen.
Ja.
Tolkien ist 46.
Ein letztes Mal
46. Er erklärt sich jetzt auch nochmal ausführlich gegenüber seines Chefeschef zum Big Boss. Und zwar sowohl, was die Fortsetzung des Hobbits betrifft, die mittlerweile viel weiter fortgeschritten ist, als er noch zum letzten Brief der Fall war. Er hat mittlerweile, hast du gerade schön zusammengefasst, die Fäden ja auch wieder in der Hand. Und die ganze Geschichte wird weitaus düsterer, aber er kündigt auch schon mal an, dieses Jahr wird es wahrscheinlich nichts mehr, dadurch, dass er noch Examensarbeiten korrigieren muss für seinen verstorbenen Evie Gordon. Also in den Briefen erfahren wir das auch erstmalig, dass Evie Gordon verstorben ist. Oder Gordon, wisst ihr anhand der Fußnote. Evie Gordon. Und korrigiert nochmal im Prinzip eine Aussage oder stellt sie ein wenig ins rechte Licht für ihn, die er vorher an First gemacht hat bezüglich der Fäden und aus der Hand laufen. Und dass es eben nicht schön war und unterstreicht nochmal, dass es eine erwachsenere Geschichte ist. Und nimmt auch eine Allegorie Anspruch der Jetztzeit auf, dass es in den heutigen dunklen Zeiten auch eine dunkle Geschichte wird. Aber es ist explizit keine Allegorie auf die Jetztzeit ist. Und zum Schluss kriegen wir auch noch die Information mit, dass es Anfragen aus den USA gibt, was denn die Allegorie des Hobbits ist.
Sehr, sehr schön zusammengefasst.
Dankeschön.
Ich finde, das vielleicht noch abschließend von meiner Seite zum Fazit zu diesem Brief oder zu dieser Folge oder zu dem Drumherum um diesen Brief. Ich finde, diese Folge, diese Podcast-Folge zeigt mal wieder, wie wichtig diese Arbeit ist, die wir hier machen. Weil,
meinst du Kontext?
Ja, auch. Aber eben, was du alles vorhin gesagt hast, was wir gerade an diesem Brief so toll finden, steht das meiste davon nicht in diesem Brief drin.
Nein, Moment. Ich habe nicht gesagt, das finde ich an dem Brief so toll.
Entschuldigung. Führ du erst aus. Also.
Sondern ich sagte einfach nur, durch diesen Brief kommen wir auf diese Passagen.
Ja.
Dass wir trotzdem halt eben mit diesem Brief jetzt die Entstehungsgeschichte begleiten können.
Ja. Und ich finde es halt gerade so schön, weil ich jetzt mal deine Worte, die du sonst immer sagst, eigentlich sage, ich weiß nicht, ob im Wortlaut, aber du sagst doch ganz gerne, dass man ohne diese Einordnung diesen Brief so in der Form nicht gelesen hätte. Und das stimmt. Ich habe es mir jetzt nämlich gerade noch mal angeguckt. Ja, okay, wir sind bis Kapitel 11 und so weiter. Alles, was du gerade gesagt hast, das steht hier im Brief drin. Aber diese ganze Rumgearbeiterei an den Kapiteln, ne, mit dem Herrscherring und noch mal zurück zum Anfang, den Anfang umschreiben, das geht aus diesem Brief überhaupt nicht hervor.
Nee.
Und was hiermit und damit und dort mit gemeint ist, wird auch nicht erklärt. Okay, Gordon wird eingeordnet. Super, schön, wussten wir schon. Toll, danke.
Aber auch nur durch die Einordnung der vorherigen Briefe.
Genau, weil wir drauf eingegangen sind, bla bla bla, ne? Aber ich meine halt nur, dieser Brief zeigt halt mal wieder, wie viel noch hinter dem Brief steckt oder drumherum, wie auch immer man es nennen möchte. Und das wollte ich einfach noch mal im Fazit zum Fazit darlegen.
Tolkien ist mehr als nur ein Brief.
Oh, neuer Button?
steht der Name Tolkien drin.
Geht ja, nicht. Stimmt. Okay.
Was ist denn der nächste Brief? Ich habe ein bisschen gespoilert, habe ich ja schon, weiß ich. Und
jetzt habe ich gerade das Buch zugeschlagen. Moment. Der nächste Brief ist Brief Nummer 35, geht an Charles A. Firth bei Allen & Unwin und ist datiert auf den 2. Februar 1939.
Und ich bin etwas, was du wahrscheinlich nicht genommen hättest.
Bist du beim Spoiler jetzt?
Beim Spoiler.
Oder? Oha.
Zitat. Vielleicht sollten Sie mal an Mr. Bliss denken. Zitat Ende.
Oh, das klingt wie eine Drohung. Als wäre Mr. Bliss ein furchtbarer Unfall passiert, in den 3 Bären und einige Salatköpfe involviert waren.
Ja, nein, also es gab so viele witzige Stellen, aber ich dachte mir so, der sprang mir einfach so ins Auge, weil er relativ wenig mit dem eigentlichen Brief zu tun hat.
Ich bin so gespannt. Ich habe tatsächlich noch nicht reingeluschert.
Ja, aber Aufnahme ist ja schon bald. Das heißt, können wir erst direkt im Anschluss
geht's gleich weiter.
Gleich weitermachen.
Und ich bin sehr gespannt, weil die historische Einordnung wird auch wieder ein Halbmarathon, ne? Von Oktober bis Februar. Immerhin Anfang Februar.
Ja, und Mitte Oktober.
Naja, aber trotzdem. Wir werden versuchen, oder ich werde versuchen, es nicht ganz so Geschichtspodcast-mäßig ausschweifen zu lassen. Mal schauen, ob mir das klingt. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf den nächsten Brief. Hab noch nicht reingeschaut, aber freue mich schon drauf. Und ich freue mich auch jedes Mal, wenn...
Da fällt mir gerade ein, Entschuldigung, dass ich ins Wort breche.
Brech mir mal ins Wort.
Ins Wort falle, weil ich da nie dran denke. Die 35 ist auch wirklich auch in der neuen Ausgabe der nächste Brief.
Ja.
Ich weiß nämlich, ich habe mir nicht mehr gemerkt, wann die ersten ABs oder die nächsten ABCDs gibt.
Also ich arbeite ausschließlich nur noch mit der neuen Ausgabe. Das heißt, wenn ich zu dir sage, der nächste Brief ist,
ja, dadurch, dass ich aber schon die ganze Zeit vom nächsten Brief mit der Nummer 35 gesprochen habe, war ich mir nicht mehr, der nächste Brief ist ja die 35, dass du vielleicht 34 A, B, C, D, E überschlagen hättest.
Nee.
Okay, das wollte ich nur sicher.
Der tatsächlich nächste abgedruckte, auch in der neuen Ausgabe Brief, ist Nummer 35.
Und er ist sehr ausführlich, er ist in Gänze, das hattest du auch, glaube ich, nicht gesagt.
Nein.
Und er hat eine Fußnote von Tolkien.
Ich freue mich drauf.
Ich mich auch.
Und weißt du, was cool ist? Der nächste Brief hat die Nummer 35 und wir haben 35 Menschen, die uns bei Steady unterstützen. das nicht ein schöner Zufall?
Ja.
Das hat mich nämlich sehr, sehr, sehr gefreut. Und ich möchte gerne stellvertretend für uns beide an dieser Stelle euch allen da draußen danken. Natürlich nicht nur denen, die uns bei Steady unterstützen, sondern auch die, die uns zum Beispiel mit einem Dauerauftrag aufs Geschäftskonto unterstützen oder auf welche Art auch immer. Und bei Steady gibt's ja die Möglichkeit, ab bestimmten Tiers, dass wir euch namentlich nennen. Und ihr seid inzwischen so viele, dass wir uns dazu entschieden haben, euch alphabetisch zu nennen. Weil sonst wird das hier ein großes Durcheinander und nachher wird jemand vergessen. Das wollen wir natürlich nicht. Namentlich bedanken möchten wir uns also bei Bass, bei Dagmar, Franz, Hexe, Kiki, Lukas und May, Monika, Sebastian, Stefan, Tammy, Thomas und Tim. Sowie natürlich auch bei allen Personen, die nicht namentlich genannt werden möchten, allen weiteren Unterstützenden. In Summe seid ihr inzwischen 39 Personen. Wir sind euch sehr, sehr, sehr dankbar. Wer uns auch unterstützen möchte, die Infos zu Steady und die Links findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes.
Oder ihr schaut mal im Owlland-Shop vorbei.
Das unterstützt uns natürlich auch sehr. Haben wir den bei den Briefen eigentlich schon erwähnt?
Nee, noch nicht. Oh. Wahrscheinlich in der Dankesfolge, die wir jetzt schon aufgenommen haben, werden, wenn diese Folge rauskommt. Aber sicher ist sicher. Unter www.auenland.shop findet ihr einen stetig wachsenden Quell an coolen Items rund um unsere Podcast-Produktion, aber auch Kunstschaffende aus Tolkiens Umfeld geben wir dort eine Plattform. Und dort findet ihr auch die ganzen Sachen, das Auenland ist bunt. Gerade in heutiger Zeit, wie auch in der Zeit, in der Tolkien sich bewegt.
Oh ja.
Vielleicht ein richtiges Zeichen, ein schönes Zeichen. Da gibt's halt unterschiedliche Arten, wie ihr das eben euren stillen kleinen Protest oder Solidaritätsbekundung oder Meinungsäußerung kundtun könnt.
Sehr schön. Das passt ja wirklich sehr gut auch zu diesem Brief.
Ja.
Oh.
Dann sage ich vielen lieben Dank, Annika.
Vielen lieben Dank, Tobias.
Wenn ihr da draußen noch Feedback für uns habt, immer her damit. Am liebsten im Discord unter online.chat. Da können sich nämlich alle anderen an einem Gespräch beteiligen, so wie im letzten Brief. Oder aber unter feedback@teuchins-briefe.de. Und noch etwas wollten wir euch mitteilen. Ihr könnt, auch wenn ihr uns nicht bei Steady finanziell unterstützen wollt oder könnt, könnt ihr euch dort in den Newsletter anmelden. Der ist kostenlos. Und wenn es dann mal Ausfälle gibt, Verschiebungen gibt oder interessante Behind-the-Scenes-Folgen, das heißt, das ist nochmal so eine Plattformmöglichkeit, wo wir sagen, wer jetzt nicht bei Instagram ist, irgendwie kein Discord haben möchte oder keinen Account sich zulegen möchte, bekommt dann eben auch unter den ganz frischen Briefen, Newsletter, regelmäßig aktuelle Informationen rund um dieses Projekt.
Wunderbar, vielen Dank für die Zusammenfassung. Das machst du eh mal super. Ich krieg das mal gar nicht so gut hin. Das lassen wir weg. Vielen Dank, lieber Tobias, fürs Mitspielen. Hat Spaß gemacht heute.
Ja, ich freue mich auf den nächsten Brief. Mr. Bliss.
Dann wollen wir gar nicht mehr so viel Zeit verlieren und sagen einfach in diesem Sinne, schreibt mal wieder.
Dieser Podcast wird produziert von Auenland Productions im Auftrag der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Mit Herzblut und Engagement für Tolkiens Werk. Wenn dir gefällt, was wir tun, unterstütze uns gern bei Steady und bewerte uns im Podcatcher deiner Wahl.